Ja, danke für diese Textlesung. Das war noch nicht der Predigttext, aber der führt schon mal hin zu dem Thema, um das es heute gehen soll, nämlich um die Gemeinde. Was sagen euch diese Namen hier? Clemens, Stachys, Urbanus, Aristarch, Demas, Archippus. Könnte man noch etliche aufzählen. Das sind alles Leute, die Paulus in seinen Briefen als Mitarbeiter erwähnt. Und er erwähnt sie, weil sie ihm wichtig sind. Gemeinde und Mitarbeiter, das hängt irgendwie zusammen. Das eine ist ohne das andere gar nicht denkbar. Denn wie sollte eine Gemeinde ohne Mitarbeiter überhaupt funktionieren? Ich habe da auf einem Kalenderblatt mal eine schöne Illustration gefunden. Da heißt es, ein Pastor kam einmal neu in eine Gemeinde und dann blühte da so allerlei reges Leben auf, weil jeder mit ihm was machen wollte. Fröhliches Wirken bei Jung und Alt stellte sich ein, sodass es eine Lust und Freude war in dieser Gemeinde. Aber langsam wurde es dann schwächer und je mehr der Pastor sich anstrengte, umso schneller schien es eigentlich rückwärts zu gehen. Und da hat Gott ihm in der Nacht einen Traum geschickt. Und ihm war, als würde Gott ihm befehlen, dass er einen großen Wagen einen steilen Berg hochziehen soll. Das war der Auftrag, mit der ganzen Gemeinde zusammen. Und er griff die Deichsel und die Gemeindeglieder hinten dran und die schoben dann hoch. Und er zog vorne. Und es ging zuerst auch ganz gut, aber dann wurde die ganze Sache immer langsamer und immer beschwerlicher. Und schließlich blieb der Wagen stehen. Und der Pfarrer wunderte sich und schaute sich um und stellte dann fest, dass gar keiner mehr schob, sondern alle im Wagen saßen und sich von ihm ziehen ließen. Ja, klar, dass es dann nicht mehr vorwärts geht. Das ist eine Geschichte, die einfach schön zeigt, dass die Gemeinde nicht einfach ein Haus ist, wo man reinkommt und sich hinsetzt, sondern die Gemeinde hat nicht nur einen Stuhl für dich, sie hat auch eine Aufgabe für dich. Das soll euch nicht erschrecken, das soll euch nicht ängstigen oder irgendwie unter Druck setzen jetzt. Nein, ich habe mir vorgenommen, euch heute nochmal neu zu zeigen, was für eine tolle Chance darin besteht, bewusst in der Gemeinde mitzuarbeiten, ja, weil man da seinen Glauben dann aktiv auslebt, weil man ihn vertiefen kann und weil es auch wirklich hilft, den Glauben zu bewahren, auch über eine Durststrecke hinweg, wenn man irgendwo aktiv in der Mitarbeit steckt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, wie Glaube, Gemeinde und Mitarbeit, wie das alles zusammenhängt. Und als Motto habe ich mal gewählt, ist ein bisschen sperrig so, aber es steckt irgendwie alles drin, was ich heute sagen will. Gottes Liebe befähigt dich zum hingebungsvollen Mitarbeiter. Gottes Liebe befähigt dich zum hingebungsvollen Mitarbeiter. Und dazu schauen wir jetzt in Römer 12 rein, die Verse 1 bis 11. Ich lese das in drei Abschnitten vor und wir gucken uns in jedem Abschnitt auch an. Heißt also als erstes, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch. Also es hat einen Grund, warum er jetzt sich an sie wendet und diese Worte an sie richtet und sagt, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernünftige Gottesdienst. Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Also er spricht das nicht einfach so schwammig in die Gemeinde hinein, über alle Köpfe hinweg, sondern jeder Einzelne soll sich jetzt persönlich angesprochen werden. Auch die denken, ja, ich mache doch schon so viel, oder die denken, ich brauche keine Erneuerung meines Denkens, ich denke schon alles richtig. Er spricht jeden nochmal an und sagt, niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Anscheinend kann das schnell passieren, wenn man irgendwo mitarbeitet und sich engagiert und einsetzt und anstrengt. Und er sagt, nee, bleib bescheiden und such das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Drei Verse, aber ziemlich lang. In Kapitel 12 beschreibt Paulus den praktischen Teil seines Briefes. Vorher war viel Theorie, da hat er zum Beispiel beschrieben, oder viel Grundlage will ich es mal nennen, da hat er zum Beispiel beschrieben, dass wir als Christen Vergebung der Schuld haben. Das ist für uns so sonnenklar, aber das ist eigentlich eine Wahnsinnssache, das ist ein Privileg, das ist was Besonderes, dass wir leben dürfen mit der Gewissheit, unsere Schuld, das Problem unserer Schuld hat eine Lösung. Wir haben Vergebung der Schuld, weil Jesus Christus sie uns abnimmt. Und das konnte er nur, weil er den Tod überwunden hat. Und daher haben wir auch den Tod überwunden. Wir sind durch Christus zu einem neuen, zu einem ganz anderen Leben befreit. Und dann die Stelle des früheren Gottesdienstes, der Gott durch Opfer versöhnen sollte, so wie es bei den Römern halt damals war, als sie noch Heiden waren, da tritt jetzt das Opfer des täglichen Gehorsams. Ist natürlich kein super attraktiver Begriff, Gehorsam. Ne? Schreien nicht alle, oh ja, hurra, ich darf gehorsam sein. Wärst du doch mal früher gekommen. Aber das Opfer des Gehorsams wird hier benannt. Es geht darum, was können wir eigentlich opfern? Denn es steckt eigentlich in Menschen drin, dass sie etwas geben wollen. Wenn dir jemand was schenkt, dann freust du dich, bist dankbar. Und ganz oft ist es so, dass du überlegst, was kann ich denn dem anderen auch Gutes tun? Was kann ich dem denn dann als Dank erweisen und auch vielleicht was schenken oder was zurückgeben? Es steckt irgendwie in uns drin, dass wir was geben möchten, wenn wir was erhalten haben. Und da sagt Paulus hier, ja, denkt mal nach über das Opfer des Gehorsams. Gott gehorsam sein. Gott möchte ja unser ganzes Leben verändern und erneuern. Und ich stehe hier und ihr sitzt da und ich gucke in lauter Gesichter, die mir sagen, habe ich schon gemacht? Bin ich eigentlich schon mit fertig? Mein Denken ist schon super neu. Und dieses Bibelwort hier sagt eigentlich, dass wir auf Antwort auf die von Gott gewährte Versöhnung unser komplettes Leben ihm unterstellen sollen. Noch da würden wir sagen, ja, ich kann mich an so ein Übergabegebet oder sowas erinnern. Ich habe das schon mal gemacht. Aber damit ist es halt nicht abgehakt. Denn wenn wir Gott unser ganzes Leben unterstellen, dann werden wir eigentlich Mitarbeiter in Gottes Reich automatisch. Und bei Mitarbeitern ist es so, die stellen ihre Hingabe Gott zu Diensten. Man kann sich allem Möglichen hingeben. Der Karriere zum Beispiel. Man fängt so an als Lehrling in einer Firma und lernt da den Beruf und gibt sich auch Mühe und dann wird man Geselle oder was eben der Ausbildungsberuf ist und man ist dann so drin in der Firma und dann kommen die Aufgaben und erledige das noch und mach das noch und mach das noch und wenn du es gut machst, dann wirst du hier Gruppenleiter und wenn du als Gruppenleiter das gut machst, dann wirst du hier Bereichsleiter und wenn du es als Bereichsleiter gut machst, dann wirst du Abteilungsleiter und wenn du es als Abteilungsleiter gut machst, dann wirst du hier Teilhaber in der Geschäftsführung und was weiß ich nicht alles. Und wir sind da so drinne und denken, es müsste so sein. Ich muss höher kommen und wenn ich Abteilungsleiter bin, dann denke ich, ich muss statt 40 Stunden eben 60 arbeiten. Das ist doch ganz klar, das ist Gottes Auftrag an mich. Aber ich weiß nicht, ob das Gottes Auftrag ist, dass du Karriere machst. Das kann schon sein. Kann aber auch sein, du bist einfach irgendwann mal auf den Zug aufgesprungen und hast nie mehr nachgefragt. Man kann sich aber auch dem Müßiggang hingeben, das geht auch. Man kann sagen, ja, ich habe es ja mal probiert in der Gemeinde, hat niemandem so richtig gut gefallen oder die haben mich ja wieder da rausgedrängt, ja, sind ja genug andere da, die das machen und dann mache ich so richtig gar nichts. Das entspricht übrigens auch dem, was ich im richtigen Leben mache. Arbeiten ist eigentlich Quatsch. Es gibt ja Leute, denen macht das Spaß, sollen die das machen. Man kann sich dem Rausch hingeben, ja, dass man sagt, ich brauche irgendwas, was mich pusht, irgendwas, was mich antreibt, ich brauche irgendwas, was mich hier enthebt, diesem ganzen Anstrengenden und dem ganzen Dreck hier und so und gibt sich in irgendeinem Rausch hin. Oder Hobbys. Hobbys sind nichts Schlechtes, aber es gibt Leute, die sich so in ihr Hobby reingraben, dass sie eben nur noch daran denken und dafür leben und immer nur fragen, wann kann ich wieder raus mein Hobby machen? Das können auch gute Sachen sein, wie Sport oder andere Dinge. Man kann auch total in der Familie aufgehen, nur Familie im Kopf haben, ja, nur Familie von früh bis spät oder eben Selbstverwirklichung. Aber Gott hat erstmal was anderes mit uns im Sinn. Es heißt hier in dem Vers 1 und 2, wir sollen unseren Leib und unseren Sinn hingeben. Also das ist, wie wir vor Gott stehen, was wir für eine Haltung haben. Unsere Haltung soll sein, bevor ich an meine Karriere denke, denke ich daran, was kann ich für Gott tun. Bevor ich an Müßiggang denke und mich ausruhen will, frage ich, wie kann ich mich mit oder vor Gott ausruhen. Bevor ich mich dem Rausch hingebe, frage ich, wie kann ich in die Anbetung kommen. Bevor ich mich den Hobbys hingebe, frage ich, welche Sache, wo kann ich mein Hobby in der Gemeinde einbringen? Familie, Selbstverwirklichung, das sind alles Sachen, wenn ich damit nur mir selber diene, strenge ich mich vielleicht an und habe aber am Ende nichts in der Hand. Christsein findet nicht nur am Sonntagmorgen statt oder am Nachmittag oder wie bei uns jetzt am Sonntagabend, weil wir hier in der Gemeinde sind. Und das ist der Höhepunkt unseres Christseins, weil wir eine Veranstaltung besuchen. Sondern Christsein, das findet ja jeden Tag statt. Das ist unser Leben. Das ist unser Atmen. Das ist unser Herzschlag. Ist Christsein. Ist nichts, was irgendwie begrenzt ist oder so. Und erst recht im Alltag findet eigentlich Christsein in jedem Moment statt. Ich diene Gott eigentlich mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein. Das ist die Theorie. Und das ist dann der wahre Gottesdienst. Es geht also darum, eigentlich ständig Gottes Willen zu tun. Und ich weiß nicht, wer von uns, mich eingeschlossen, das wirklich im Sinn hat. Wie es in Vers 2 heißt am Ende, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Wer hat das pausenlos im Sinn? Das ereignet sich eben nicht von selbst. Sondern man muss aktiv danach suchen, man muss es anstreben, man muss es tun. Eben am besten morgens, wenn man aufwacht, jeden Tag neu, Gott begegnen und ihm sagen, ach ja, ein neuer Tag. Dankeschön, Gott. Schön, dass du auch da bist. Was können wir zusammen tun? Was strebst du an? Und das ist eine hohe Messlatte, das ist eine wahnsinnig hohe Messlatte. Eine, an der man auch verzweifeln könnte, wenn man nur darauf schaut, dass man ständig was tun muss. Und keiner von uns wird es schaffen, das vollkommen zu tun. Immer nur daran zu denken, was will Gott jetzt von mir? Was kann ich tun, was kann ich arbeiten? Paulus sagt auch daraus, wenn wir uns daran messen, dann gibt es ja keinen Grund, dass wir zu hoch von uns selber denken. Er sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als die alle da. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Also es geht nicht darum, dass man auf seine eigenen Möglichkeiten schaut und seine Anstrengungen, sondern dass man sagt, ich habe mich in einer guten Weise Gott ausgeliefert. Und dann wird er dir schon das zeigen, was er für dich vorgesehen hat. Viel arbeiten ist okay. Auch in der Gemeinde richtig viel machen, richtiger Schaffer zu sein, das ist okay. Aber dann geht es nicht darum zu sagen, ey, ich mache hier alles. Was seid ihr alles für Schluffis? Ich muss hier alles machen. Und ihr sitzt nur da und macht gar nichts oder kritisiert auch noch. Viel arbeiten ist okay. Aber es geht nicht darum, dass du dich dann rühmst oder dass du denkst, deine Stimme hätte dann mehr Gewicht in der Versammlung oder so. Sondern letzten Endes gibt Gottes Gnade den Maßstab vor. Und da kann es tatsächlich so sein, dass es Leute gibt, die ein hohes Pensum schaffen und Leute, für die das nicht oder nicht mehr möglich ist. Also, Paulus will nicht, dass jeder, der in die Gemeinde kommt, hier sofort die Ärmel hochkrempelt und sich hier abrackert und am Ende des Tages halbtot umfällt und erstmal von den Sanitätern ins Sauerstoffzelt gebracht werden muss. Es geht auch nicht darum, dass jemand sich was einbilden kann auf das, was er tut. Es geht nicht darum, dass wir Anerkennung bei Menschen suchen, sondern dass wir eben verstehen, dass wir unseren Sinn, unsere Einstellung einfach Gott gegeben haben. Dass wir sagen, Herr, da in der Welt, da ist so viel, was mich lockt, was mich anzieht, was mich reizt, wo ich mich voll reingeben könnte. Aber ich will trotzdem erst mal fragen, was ist eigentlich dein Wunsch? Das, was du anstrebst, was du dir träumst, was du versuchst, dir zu erarbeiten, steht das im Einklang mit den Zielen Gottes für dein Leben? Versuchst du, ein lebendiger Gottesdienst für ihn zu sein? Weil die Frage, das, was ich anstrebe, steht das im Einklang mit Gottes Zielen, das kann ich manchmal gar nicht so einfach beantworten. Dann müsste ich ja behaupten, ich weiß, was Gott von mir will, in jedem Detail, in jedem Punkt. Das ist schwierig. Aber die andere Frage, versuche ich, dass mein Leben ein lebendiger Gottesdienst für ihn ist? Ich finde, da kann man schon eher drauf reagieren und sagen, ja, das ist eigentlich das, was ich versuche. Und wie versuchst du das? Da kann man sich schon einfach mal hinsetzen, mal beten, Bibel lesen und auf Gott hören. Und ich weiß, dass wir alle viel um die Ohren haben. Fast alle von uns haben viel zu tun. Ganz viele von uns haben unheimlich viel Verantwortung außerhalb der Gemeinde, spüren Druck, spüren Pflichtgefühl. Ja, wir haben Ziele und Wünsche, Sachen, die wir erreichen wollen, die wir sehen wollen, wofür wir stehen. Und Paulus rät uns hier einfach nur, dass wir ab und zu mal prüfen, ob sich das alles mit Gottes Willen in Einklang bringen lässt. Vielleicht habe ich auch als Ziel, nicht nur so eine 500er Kawasaki zu fahren, sondern eine 1600er Harley. Ist ein schönes Ziel, weil wenn ich das erreiche, werde ich damit Spaß haben. Aber vielleicht denkt Gott, Christian, ich habe dich zum Pastor berufen, damit du eben keine 1600er Harley fahren kannst, weil du dir den Kopf abfahren würdest. Bleib du mal schön bei deiner kleinen Kawasaki. Kann sein. Also was mein Ziel, was mein Wunsch ist, ob das für mich immer gut ist, ob das das Richtige ist und das, was Gott mir geben will, das ist eben die Frage. Und Gott sagt, bevor du daran denkst, was du dir Gutes tun kannst und dir gönnen kannst, frag doch einfach erstmal, was kannst du denn anderen Gutes tun? Wann hast du dich denn das letzte Mal bewusst entschieden? Du stehst heute auf mit der Absicht, jemandem was Gutes zu tun, so pfadfindermäßig, ne? Jeden Tag eine gute Tat. Ich glaube, wenn du Gott fragst, dann fällt dir schon jemand ein. Oder wenn du offen bist dafür, zu sagen, Gott, schick mir heute jemanden über den Weg, den ich was Gutes tun kann, dann wird er dir bestimmt jemanden schicken und zeigen im Laufe des Tages, wenn du es nicht vergisst, daran zu denken. Also die Frage, die so im Raum steht, ist, was tue ich mit meiner Zeit, was tue ich mit meinem Kopf, was tue ich mit meinen Händen, um wirklich mit Jesus und für Jesus unterwegs zu sein. Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Und das ist so eine Stelle, an der man sich so ein bisschen stört. Schnell weiterblättern und andere Stellen in der Bibel suchen. Aber der Glaube soll sich eben in unserem Leben durch Taten, durch konkrete Taten ausdrücken. Diese Taten dürfen mir auch selbst Freude machen, die dürfen aber auch mal in Mühe und in Arbeit ausarten. Das heißt in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe danach, dich Gott bewährt, zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der sich nicht immer verdrückt, der immer die Pause überzieht, der nur an seinen eigenen Lohn denkt, sondern strebe danach, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich der ganze Trick erstmal, um den es geht. Und ich glaube, das ist auch Gottes Aufforderung an uns heute mal. Mitarbeiter stellen ihre Hingabe Gott zu Diensten und denken eben nicht andauernd nur an sich selbst oder an ihre eigenen Wünsche und Ziele. Und wenn man mal so in der Bibel guckt, dann stellt man fest, besonders die Ausbreitung des Evangeliums wird als eine Arbeit angesehen, für die es nie genug Mitarbeiter geben kann. Ja, dieses Wort von der großen Ernte, dass wir Gott bitten sollen, dass er Arbeiter aussendet, weil von denen zu wenig da sind. Dieser Vers aus Lukas 10 wird ja oft angewendet, wenn es um Missionen geht, aber der lässt sich auch auf die Gemeinde beziehen, weil die Gemeinde ist es, die diesen Auftrag umsetzen muss. Arbeiter dafür beten, sie zurüsten, sie aussenden. Gemeinde scheint als Licht auf dem Berg. Darum geht's. Zu dem man hinkommen kann, zu diesem Licht, das anziehend ist, ja, um dann dort das wahre Licht zu finden. Weil wir sagen ja den Leuten nicht, wir sind toll, sondern Jesus ist es. Und nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben, treffen wir uns hier als Gemeinde, sondern weil wir Jesus dienen wollen. Wir hatten neulich in der Bibelstunde in Reiskirchen mal über die Identität der Gemeinde gesprochen und so festgestellt, ja, es ist Jesus-Gemeinde, nicht meine. In der Gemeinde muss das stattfinden, was Jesus gefällt, nicht was mir alleine gefällt. Und letzten Endes geht es darum, haben wir wirklich den Glauben an Jesus? Und wie können wir den in die Welt tragen? Und dann ist uns aufgefallen, wenn wir hingehen und sagen, ich glaube an Jesus Christus oder ich glaube an Gott, dann stört sich da fast niemand dran. Sondern, ja, kannst du ja machen. Aber wenn wir sagen würden, wir dienen Jesus Christus. Was machst du so sonntags? Ja, ich diene Jesus Christus. Das ist eine ganz andere Aussage, als zu sagen, ich glaube an Gott, deshalb gehe ich in die Gemeinde. Überleg mal, du würdest sagen, ich gehe in eine Gemeinde, wo ich Jesus dienen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass da eher eine Nachfrage kommt. Ja, wie machst du denn das und was bedeutet das und so. Also der Gag ist doch nicht, dass du in die Gemeinde gehst. Der Gag ist doch, dass du Jesus dienst und dass die Gemeinde dir dafür einen Rahmen bietet, wo du das tun kannst, wo du das lernen kannst und wo du auch gestärkt wieder ausgesendet werden kannst. Ich bin wieder an den Anfang gesprungen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber du musst mal am besten wieder dahin blättern. Gut, dass da hinten auch so treue Diener sitzen, die mir helfen. Also Mitarbeiter finden, fördern, sie in den Dienst stellen und wenn es sein muss, auch aussenden. Das war dieser erste Punkt. Und dafür müssen eben die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten der Gemeinde auch zu Diensten stellen. Wir lesen mal weiter, was da in Römer noch steht. Also ab Vers 4 jetzt. Denkt an den menschlichen Leib, dieses großartige Bild von dem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch so viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. Und so ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Also wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Die sollen sich dann treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, soll das gebrauchen. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, soll das nutzen. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Und so könnte man noch ganz viele Punkte aufzählen. Gemeinde ist wie ein Körper. Unterschiedliche Glieder, aber die brauchen einander. Auch die, von denen man es meistens gar nicht merkt, dass man die braucht. Ich habe meine Lunge schon lange nicht mehr gemerkt, aber auf einmal war sie entzündet und hat wehgetan. Ich wusste nicht, wie saumäßig weh so eine Lungenentzündung tut. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie sehr ich die brauche. Wenn ich eine Treppe hochgehe, dann muss die richtig Arbeit verrichten. Und auf einmal fällt die aus und man darf nicht mehr so Treppen steigen und sowas, dann merkt man erst, wie man darauf angewiesen ist, dass jeder Teil des Körpers super funktioniert. Deshalb müssen wir zusammenwirken und uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen, weil Gott hat die uns gegeben, damit wir uns in der Gemeinde damit einbringen und die sich gegenseitig ergänzen hier. Zur Auferbauung der Gemeinde. Das ist wie mit einer Fußballmannschaft. Wenn du guckst in der F-Jugend, wenn alle gleichzeitig auf den Ball sich draufstürzen, das bringt nichts. Aber wenn man eine Aufteilung hat, die einen hinten, die anderen in der Mitte, wieder welche vorne, dann hast du vielleicht noch eine Idee, wie du über die Seite nach innen spielst, dann kommt dabei was Vernünftiges raus. Und so ist es eben in der Gemeinde auch. Schau, wo du dich aufstellen lässt, wo du mit deinen Gaben am besten zur Geltung kommst. Ich will dies mit der Lehre von den Gaben nicht vertiefen, aber ich will nochmal sagen, das kommt nicht nur bei Paulus vor, dass man denkt, ja, das ist jetzt hier irgendwie so ein Spezialfabel von Paulus. Petrus hat das auch gesagt, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Da haben wir schon wieder Gnade Gottes. Also begreifen wir das, dass Gott uns Gaben gibt, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist, weil er uns das gönnt, dass wir was können. Und dann möchte er aber auch, dass wir einander damit dienen. Jeder den anderen. Und das hier wieder, wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt und so weiter und so fort. Also Paulus und Petrus zeigen uns beide deutlich, ja, es gibt bestimmte Gaben von Gott gegeben, dass du anderen damit dienst und dass du die in der Gemeinde einsetzt, weil dann wird ein System daraus, dann wird ein vernünftiges Ganzes daraus. Diese Gaben werden ja oft Gnadengaben genannt, eben auch, weil hier steht, dass sie aus der Gnade kommen oder eben auch als spezielle Geistesgaben bezeichnet. Und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen verwirrend, weil welche Gabe ist jetzt eine Geistesgabe und welche ist eine natürliche Gabe und wie viel Zeit und Aufwand betreibe ich jetzt, um das sauber voneinander zu trennen und abzugrenzen? Ist gut, wenn man seine Gaben kennt, aber das ist ehrlich gesagt gar nicht mal das Wichtigste. Und auch wenn das Gnadengaben heißt, das ist nicht irgendwie was Mystisches, sondern es geht eigentlich darum, dass wir unsere Gnadengaben und auch wenn wir die als natürliche Fähigkeiten und Begabungen bezeichnen würden, dass wir die einfach für ihn einsetzen. Es stammt alles von Gott. Ob einer predigen kann oder einer Klavier spielen kann oder eine singen kann, das stammt eh alles von Gott. Und alles entspringt seiner Liebe zu uns und seiner Gnade für uns. Und deshalb würde ich zum Beispiel auch so Sachen wie Gabentests oder so nicht zu hoch aufhängen. Würde nicht sagen, ja, beim Gabentest kam nicht raus, dass ich die Gabe zum Kloputzen habe, deshalb putze ich es nicht. Habe ich in meinem ersten Bibelschuljahr lernen müssen. Der Gabentest hat gesagt, ich habe die Gabe der Leitung, der Lehre und der Organisation. Und ich habe Bankkaufmann gelernt, was Kaufmännisches, so verwaltungstechnisch. Also habe ich gedacht, werde ich wohl in der Bibelschule in der Bücherei eingesetzt. Kann die Bücher verwalten, kann schön die Karteikärtchen schreiben und ordentlich abheften und ablegen und das alles super machen. Und dann kam die aber auf die Idee, ich soll im ersten Jahr Klo putzen, das Männerklo, im Hauptveranstaltungsgebäude. Unten, wo am allermeisten Leute rein und rausgehen. Und als ob das nicht genug wäre, haben die zu der Zeit neu gebaut, einen dicken Anbau gemacht im Winter. Und die Bauarbeiter mit ihren Matschestiefeln sind immer in das Hauptgebäude rein, auf das Herrenklo, das ich putzen durfte. Also da hat Gott mir eine Lektion beigebracht, die wirklich gut war. Die wirklich gut war. Also Gabentest ist bestimmt schön und gut, aber ich habe festgestellt, bei den meisten kommt das raus, was du sowieso schon weißt. Und selbst wenn mal was anderes rauskommt, hast du vielleicht gar nicht so die Idee, wie du das einsetzen kannst. Guck, was Gott dir vor die Füße legt. Und ob du die Gabe dazu hast oder nicht, das sagt dir meistens nicht der Gabentest, sondern das sagt dir, wenn du die Aufgabe testest. Find es raus. Da, wo du den Eindruck hast, das könnte ich auch oder das sollte ich tun, probier's. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann zieh jemanden ins Vertrauen und sag, ich würde gern mal das und das probieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Zum Beispiel mal hier so eine Moderation wie die Sabine. Es könnten noch mehrere Leute von euch hier vorne so eine Moderation machen. Eine Gottesdienstleitung machen. Bin ich überzeugt von. Aber vielleicht denken sie, ich weiß nicht so genau, wie fängt man das an und vorne stehen ist nicht mein Ding. Ich bin so bescheiden und demütig, ich muss nicht vorne stehen. Die Sabine steht nicht hier vorne, weil sie nicht demütig und unbescheiden ist. Ja. Sondern wir wollen doch mit dem Gottesdienst Gott dienen und es ist ihr Part, ihr Beitrag dafür. Und ich könnte mir vorstellen, jemand anderes kann das auch. In Reichskirchen hatten wir auch die Situation, dass Leute weggegangen sind, dass eigentlich nur noch ein einziger Gottesdienstleiter übrig geblieben war und dann mussten neue Leute ran. Aber es muss ja nicht immer aus einer Notsituation heraus entstehen, dass sich Leute zur Mitarbeit bewegen lassen. Und dann kann man einfach mal sagen, ich würde es ja gerne mal probieren, ich weiß aber nicht wie. Und dann kann man doch mal sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen und ich erkläre es dir oder wir machen es zusammen oder ich schreibe es dir mal auf oder wir gucken mal, wo du geschult werden könntest. Ich will damit sagen, es gibt immer Möglichkeiten. Gaben entdecken wir meistens im Ausprobieren. Und da, wo niemand die Gabe hat, die jetzt gebraucht wird, wird entweder die Sache nicht gebraucht oder aber Gott will diese Gabe noch schenken. Ich finde, dieses Beispiel vom Leib macht eben deutlich, dass die Gemeinde so als örtliche, lebendige, liebevolle Versammlung eine Ansammlung von Menschen ist, die sich gegenseitig verpflichtet sind. Wo einer den anderen braucht. Und deshalb geht es zunächst um die Erhaltung und Auferbauung der Gemeinde. Der Organismus muss erstmal erhalten bleiben. Aber dann geht es auch darum, dass er seine Aufgaben erfüllt, damit er wächst und gedeiht. Damit er größer wird. Gott interessiert eben nicht nur, wie lang und regelmäßig wir stille Zeit machen, ja, dass wir uns einschließen in unserem Kämmerlein und sind da fromm, sondern Gott geht es auch darum, was machen wir denn außerhalb der vier Wände? Was machen wir denn da, wo andere uns sehen? Wie gehen wir mit anderen Menschen um, auch mit denen, die an uns schuldig werden? Wie gehen wir mit Menschen um, die irgendwie komisch sind oder zumindest ganz anders als wir, die nicht mit uns auf einer Wellenlänge liegen, die vielleicht auch schon mal gesagt haben, dass sie mit dem ganzen frommen Brimborium nichts anfangen können oder so? Wie gehen wir mit den Menschen um? Sagen wir dann, ja gut, dann eben nicht. Und manchmal haben wir auch ein Problem, mit den Menschen umzugehen, die in der Gemeinde sind und die den gleichen Glauben haben wie wir und trotzdem irgendwie anders und befremdlich für uns sind. Jesus hat immer in das Leben von Menschen investiert, hat immer in Personen investiert. Hat nie gesagt, ich sammle jetzt mal ganz viel Geld, um Organisationen zu gründen, sondern Einzelne gefördert. Als ich frisch bekehrt war, mit 20 habe ich mich bekehrt, so mit 21 habe ich angefangen, in die Gemeinde zu gehen, in die freikirchliche Gemeinde im Ort. Da war ich mit 21 eigentlich schon so am oberen Rand von der Jugendgruppe, mit 22 dann erst recht. Und der Jugendpastor da, der hat damals mich als frisch Bekehrten zur Seite genommen und hat gesagt, Christian, willst du nicht mitarbeiten? Da sage ich, wie denn? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kann das alles gar nicht. Dann sagt, wir machen das zusammen. Und der hat mich vom frisch Bekehrten bis zum späteren Jugendleiter, hat er mich begleitet und mich mit aufgebaut und mit gepusht und mir immer gezeigt, dass er mir was zutraut. Also in Einzelnen zu investieren und wenn es nur eine Ermutigung ist, ein Schulterklopfen, ein Dankeschön oder ein gut gemacht oder ein, ich habe noch eine kleine Idee, was du beim nächsten Mal anders machen könntest. Das ist alles hilfreich, wenn das in Liebe geschieht. Also, an dem Bibelabschnitt hier wird deutlich, dass das jeden betrifft. Jeder Einzelne soll sich mit einbringen. Es geht nicht darum, dass die einen hier erster Klasse fahren und sich bequem zurücklehnen und die andere zweite Klasse und die müssen eben den Wagen anschieben. Darum kann es nicht gehen. Und so Sachen wie Toiletten, Unkraut, Stühle stellen hier, Kasse führen, Menschen einladen, Gemeinschaft pflegen, genauso wie Predigen, Leiten oder sonst was, das ist alles gleich viel wert, weil es ist alles nötig, es muss alles sein. Und da kann keiner sich was einbilden auf das, auch nicht, wenn er schön singen kann, auch nicht, wenn er hier super dekorieren kann oder sonst was. Keiner kann sich was drauf einbilden, sondern wir sind eigentlich alle nur Diener Gottes. Wir möchten Jesus dienen, in der Gemeinde, mit der Gemeinde, damit die Gemeinde was ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, wenn du noch nie gefragt worden bist, wo du mitarbeiten möchtest, dann, verrückte Idee für dich, frag du doch mal, wo du mitarbeiten kannst. Schlag doch mal was vor. Werd eigentlich einfach selber mal aktiv. Wenn du nicht weißt, wo du anpacken sollst, frag doch mal. Oder wenn du siehst im Programm, was demnächst mal so ansteht, sag doch, ja, ich würde da gern mal helfen. Ich weiß, dass viele Leute sich nicht trauen zu fragen. Die sagen, ich würde ja mal was machen, aber mich will ja keiner, mich braucht ja keiner oder ich traue mich nicht. Das finde ich so schade. Wie kann man sich denn nicht trauen? Wir sind doch hier unter uns, wir sind doch eine Familie. Sind doch Geschwister. Also sich nicht zu trauen, das finde ich wirklich schade. Dann find irgendjemanden, dem du das erzählen kannst und der soll dann halt jemanden fragen. Irgendwie ergeben sich immer Möglichkeiten, wenn man sich meldet. Warum sollte man denn mitarbeiten? Warum solltest du mitarbeiten, außer dass der Auftrag von Gott kommt? Was hast du denn davon? Außer Leid, Elend und Pein. Normalerweise macht Mitarbeiten Spaß. Es macht eigentlich richtig Spaß, es macht Freude. Es ist erfüllend. Du merkst, das hat einen Sinn. Also bei der Bibelschule habe ich auch gemerkt, Klo putzen, das hat einen Sinn. Und ich habe das so gut gemacht, dass viele gewartet haben, bis ich geputzt habe und sind dann aufs Klo gegangen. Wenn alles sauber war und schön geduftet hat und der Boden noch nicht ganz trocken, aber egal, schon wieder rein. Und gesagt haben, das Klo war noch nie so sauber, wie seitdem der Christian das gemacht hat. Weil ich das wirklich mit viel Hingabe gemacht habe. Weil ich da gelernt habe, ich muss dienen. Und ich habe die gelben Flecken gesucht überall. Ich wollte jeden erwischen. Weil es eine Möglichkeit war, wie ich den anderen dienen konnte. Ich habe gelernt, ich muss nicht da vorne stehen und große Reden schwingen, sondern ich muss dienen. Und das war wirklich erfüllend und sinnstiftend. Und ich habe dabei wirklich auch Gott erlebt. Bei diesem Putzdienst habe ich mit so vielen Leuten gesprochen, die da rein und raus gelatscht sind. Das habe ich nicht, wenn ich in meinem Büro sitze und eine Predigt vorbereite, 15 Stunden lang. Da habe ich kein einziges Gespräch. Wenn ich eine Stunde Klo geputzt habe, sind so viele Leute rein und raus gegangen. Ich habe auch ein Pärchen verkuppelt, was später geheiratet hat. Aber nicht auf dem Herrenklo, sondern der Vorflur hat damit dazugehört. Also, ich glaube, es ist einfach eine Möglichkeit, auch was zurückzugeben, ja? Da, wo man selber was bekommen hat. Ich habe es vorhin gesagt, man hat das eigentlich auf dem Herzen, dass man auch was zurückgeben möchte. Es sei denn, man ist wirklich verbittert, verknöchert und mürrisch und denkt, dass alles nur schlecht ist. Aber dann hat man wahrscheinlich eine Brille auf, die alles dunkel macht, weil das ist doch gar nicht so. Das bringt dich doch auch selber weiter, wenn du mitarbeitest. Und du findest zu einer ganz anderen Dankbarkeit. Die Mitarbeit geschieht aus Dankbarkeit über die Erlösung. Du hast eine Familie gefunden, du kannst die Gemeinschaft hier genießen. Und wenn du die Gemeinschaft hier nicht genießt, weil hier irgendwas im Argen ist, dann müssen wir das ansprechen, dann müssen wir es verändern, dann müssen wir es verbessern. Aber eigentlich muss es ein Genuss sein, hierher zu kommen. Und wenn der Prediger zu lange predigt und immer andauernd dasselbe sagt, dann muss ihm das auch hinterher sagen, ja, damit er es beim nächsten Mal anders macht. Also ich habe festgestellt, ich arbeite mit, weil es Spaß macht, weil es mich erfüllt, weil es Sinn stiftet, weil ich Gott dabei erlebe. Ich habe die Chance, was zurückzugeben. Es bringt mich selber weiter. Ich profitiere auch von den Bibelarbeiten, die ich halte oder so. Ich kann meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Ich sehe auch ein, dass es notwendig ist. Ich habe ein gewisses Maß an Pflichtbewusstsein durch meine Erziehung mitbekommen. Und, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt eine Aussicht auf Belohnung. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Letzten Endes ist es doch so, ihr dient dem Herrn Christus. Es gibt also richtig viele gute Gründe, Mitarbeiter zu sein, seine Fähigkeiten in der Gemeinde einzusetzen und in den Dienst zu stellen. Ihr dient dem Herrn Christus. Warum? Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dazu müssen wir jetzt alle einfach mal Amen sagen. Und die Mitarbeiter stellen ihre Liebe Jesus zu. Als du über diese Schwelle da draußen gesetzt hast, hast du dir nochmal Neumut gehabt, gesagt, ich betrete jetzt den Tempel Gottes. Und es ist meine erklärte Absicht, allen hier Wertschätzung entgegenzubringen und alle zu lieben, denen ich jetzt begegne. Hast du dir doch gedacht, bevor du hier reingekommen bist, ne? Ihr seid gut. Ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Also, wir haben ja ein gewisses Maß an Liebe, was wir bereit sind, Menschen zu geben, unserer Familie, unseren Freunden, unserem Liebsten oder unserer Realliebsten. Aber die Frage, die hier erstmal gestellt ist, ist, liebst du Jesus? Und ich stelle fest, dass ich die Frage nicht so gut leiden kann, weil ich tue mich manchmal schwer, damit die zu beantworten. Wenn mich einer fragen würde, was hast du für eine Haltung zu Jesus, würde ich sagen, ja, ich respektiere Jesus, habe ich große Ehrfurcht vor ihm. Ich bin ihm auch echt dankbar und ich freue mich auch über ihn, dass es ihn gibt und was er für mich getan hat und wie er sich erweist in meinem Leben. Und wenn dann einer fragen würde, aber liebst du ihn? Lieben, das sagt man nicht so leicht, oder? Das geht auch im Alltag schon mal unter. Selbst in einer Ehe geht das im Alltag schon mal unter, dass man den Partner oder die Partnerin wirklich so von Herzen liebt und das in jedem Augenblick spürt und denkt. Warum geht das unter? Weil man sich nicht die Zeit nimmt. Die Zeit, die Beziehung bewusst zu pflegen. Mein Freund, durch den ich mit zum Glauben gekommen bin, der hat mir gleich am Anfang eine ganz wichtige Lektion in mein Buch geschrieben, hat gesagt, wichtiger als die Termine für Gott sind die Termine mit Gott. Ich habe das später auch noch ein paar Mal gehört, also hat er das Zitat anscheinend irgendwo geklaut, aber es stimmt. Wichtiger als die Termine für Gott sind die Termine mit Gott. Wir müssen unseren Liebestank immer wieder füllen lassen von ihm. Das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus. Wenn die Mitarbeit manchmal so schwer ist und so unerbaulich, dann hat es manchmal auch damit zu tun, dass wir es ja eigentlich nicht aus Liebe zu Jesus tun. Dass diese Liebe irgendwie erkaltet ist oder ja, abgenommen hat. Paulus schreibt hier in Vers 11, seid brennend im Geist. Ja, wenn ich mich als Mitarbeiter betrachte, dann geht es eben nicht um mich und dann geht es auch nicht als einziges um die Menschen in der Gemeinde, auch wenn ich das immer so betont habe, dass wir auch uns untereinander im Blick haben müssen. Der Heilige Geist kommt hier mit ins Spiel und der Heilige Geist, dem geht es letzten Endes um Jesus. Jesus hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir an Jesus dranbleiben. Das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Uns erfüllen, damit wir an Jesus dranbleiben. Und nicht, damit er uns an jeder Kreuzung sagt, sollst du rechts oder links abbiegen, damit du sicher und schnell an dein Ziel kommst, sondern, dass uns klar ist, dass wir Gottes Ehre suchen. Nicht, weil wir uns einen Namen machen wollen, wollen wir eine tolle, funktionierende Gemeinde haben und wachsen, sondern weil wir auf Jesus hinweisen wollen, ihm Ehre bereiten wollen. Dafür setzen wir uns ein und arbeiten wir. Und das muss der Heilige Geist uns immer wieder deutlich machen. Sonst wird das nichts. Es ist schön, wenn uns die Mitarbeit Spaß macht und auch wenn wir Anerkennung dafür bekommen, aber letzten Endes sollte das uns nur am Rande berühren. Als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, da waren die ja ganz entsetzt, ne? Und sagt, nein, mach das bloß nicht. Wenn du jetzt sowas für mich tust, was soll ich denn dann für dich machen? Wie kann ich das denn annehmen? Wie kann ich das steigern? Ey, wenn wir Liebe haben füreinander, dann sind Sachen wie Füße waschen und Füße waschen lassen kein Ding, sondern wird es das geben unter uns im übertragenen Sinne. Jesus hat ja die Gemeinde gewollt und geliebt, hat sich selbst für sie hingegeben, die Gemeinde durch sein Blut erworben. Das lässt uns doch nicht kalt. Das soll uns immer wieder anspornen. Immer wieder, wenn ich daran denke. Mitarbeiter sollen ihre Liebe zu Jesus, auch Jesus zu Diensten stellen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt eben die Mitarbeit in der Gemeinde. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, heißt es nach Luther in dem Vers 11. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das alles, was ich bisher gesagt habe, das kann seine Umsetzung nur dann finden, wenn wir wirklich so mit dem Heiligen Geist uns erfüllen lassen. Denn er schenkt das Wollen, er schenkt das Können und er schenkt eben auch die Aufgaben, die wir tun sollen. Also Jesus will nicht einfach nur Sympathisanten, Leute, die sagen, ich glaube an Jesus und damit niemanden draußen überraschen, sondern er will Leute, die sagen, ich bin ein Nachfolger, ich bin ein Mitarbeiter, ich bin ein Diener. Und das heißt eben mitarbeiten aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Liebe, was auch dein Hauptmotiv sein mag, aber eben nicht aus Zwang und nicht aus Eigensucht. Jesus hat uns die Erlösung geschaffen und nur deshalb hat er die Gemeinde gegründet, damit diese gute Nachricht nicht nur bewahrt wird, sondern weiter verbreitet und aktiv gelebt wird. Ich weiß, dass es hier in der Gemeinde ganz, ganz viele Mitarbeiter gibt. Ich wüsste überhaupt nicht, bei wem ich sagen soll, der arbeitet nicht mit oder hat nie mitgearbeitet. Und trotzdem denke ich, man kann zwischendurch auch immer mal wieder so eine Predigt machen, ja, wo uns nochmal deutlich gemacht wird, warum machen wir das und was sind unsere Gaben? Nochmal neu nachdenken. Bin ich heute mit dem Wunsch aufgestanden, Gott zu dienen? Bin ich in die Gemeinde gekommen mit dem Wunsch, meine Nächsten hier, mein Bruder, meine Schwester zu ehren und ihr etwas Gutes zu tun. Sei treu im Dienst für den Herrn. Nochmal, ich weiß, viele hier tun schon ganz lange ganz viel für Gott. Aber auch als Bestätigung dafür. Sei treu in dem Dienst für den Herrn und erfülle den Auftrag, den du erhalten hast. Darum ging es heute. Ich wünsche euch, dass ihr als Mitarbeiter ein Segen seid und ganz viel Segen noch von Gott erfahrt. Zu seinem Lob und zu seiner Ehre, zu seinem Ruhm und Herrlichkeit. Amen.